So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier im Raum, natürlich auch unsere Gäste auf der Tribüne und wie immer auch die, die uns zugeschaltet sind. Wir gleich sagen, wir haben heute auch doch einige Kommissionsmitglieder, Abgeordnete und Sachverständige, die uns auch zugeschaltet sind. Wegen Anreiseschwierigkeiten oder auch Krankheit müssen wir heute ein bisschen aufeinander achten, dass auch keine Wortmeldung untergeht. Ich hoffe, dass das alles gut klappt. Also so oder so erstmal allen ein herzliches Willkommen. Wir starten heute in unseren Sitzungstag mit der öffentlichen Anhörung zum Thema der vernetzte zivil-militärische Ansatz im internationalen Krisenmanagement, Rolle der zivilen Einsatzkräfte und Anwendung deutschen Rechts im Einsatzgebiet. Wir haben dazu auch zwei Experten, Expertinnen und Experten eingeladen, und zwar Frau Irrgang. Frau Irrgang, herzlich willkommen Ihnen. Sie sind seit 2012 in verschiedenen leitenden Positionen beim CIF, also beim Zentrum für internationale Friedenseinsätze, tätig. Darüber hinaus auch Sprecherin des Beirats der inneren Führung des Bundesministeriums der Verteidigung. Vielen Dank, dass Sie uns heute mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Sie haben uns ja auch schon schriftlich etwas zugeleitet. Das haben wir auch weitergegeben hier an die Kommissionsmitglieder. Darauf können also auch alle in der Diskussion zurückgreifen. Auch von Herrn Hausmann haben wir etwas schon zugearbeitet bekommen. Und insofern auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Hausmann. Sie sind Rechtsberater im Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam und waren in 5 Einsätzen Rechtsberatungsstabsoffizier des Kommandeurs des deutschen ISAF-Kontingents in Afghanistan und sind heute Rechtsberater, wie gesagt, in Potsdam. Einige von uns konnten im Rahmen unserer Kommissionsarbeit ihren Standort in Potsdam auch besuchen. Und ich glaube, es war sehr eindrucksvoll für viele, die Arbeit dort näher gebracht zu bekommen und zu erleben, mit welchem Themenspektrum Sie dort auch arbeiten. Aber auch der Wald der Erinnerung, der Ehrenhain, das war uns sehr wichtig, dass wir auch das in Potsdam miterleben. Auf jeden Fall Ihnen auch, Ihnen beiden, nochmal ein großes Dankeschön, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen. Die heutige Anhörung wurde von der Arbeitsgruppe 5 der Kommission vorbereitet. Ich danke da ganz besonders den beiden Koordinatoren, Herrn Gerschau und Herrn Giesmann, die natürlich nachher dann auch noch mal ganz besonders zu hören sein werden, wenn die Empfehlungen vorgestellt werden. Ich glaube, auch in Zusammenarbeit mit Herrn Krämer und Herrn Vollmer werden wir dann einiges aus der Arbeitsgruppe 5 hören. Da geht es bei dieser Clustergruppe, wie wir es ja hier nennen, ganz besonders um die Frage der Umsetzung und Wirksamkeit von Kriseneinsätzen mit Fragen zum Recht im Einsatz und zu den erforderlichen Einsatzkräften. Es geht um die Fähigkeiten und Instrumente sowie auch die Kommunikation. Also ein großes und wichtiges Thema auch dieser Clustergruppe. Ich will für alle Gäste, auch die, die zugeschaltet sind, noch mal sagen, Sie können die Leitfragen für diese Sitzung, auch Hintergrundmaterial insgesamt ja auch zur Kommissionsarbeit, auch was wir erarbeitet haben bisher, alles auch abrufen auf den Webseiten des Bundestages. Ich will damit auch deutlich machen, zum wiederholten Male, aber man kann es gar nicht oft genug sagen, es ist unser gemeinsamer Anspruch, hier fraktionsübergreifend so transparent wie möglich zu arbeiten. Das soll kein Closed Shop hier sein, sondern die Arbeit der Kommission soll öffentlich auch eine Rolle spielen und diskutiert werden. Und dafür gibt es vielfältige Informationen. Frau Irrgang, Herr Hausmann, wir starten jetzt gleich in die Beratung. Sie haben jeweils 10 Minuten Zeit für Ihr Eingangsstatement. Es müsste dann auch gleich ein kleiner Countdown laufen auf diesem Medienwürfel, sodass Sie das, jetzt ist er schon eingeblendet, dass Sie dann mitverfolgen können, wo Sie stehen in der Zeit. Im Anschluss an Ihre Statements folgt eine von mir moderierte Diskussion, wo die einzelnen Abgeordneten oder Sachverständigen sich dann zu Wort melden. Für die Fragen aus der Runde stehen jeweils 2 Minuten zur Verfügung, für Ihre Antworten dann jeweils 5 Minuten. Ich achte auch ein bisschen auf die Zeit, nehmen Sie es mir nicht übel, aber wir müssen wegen der Anschlusssitzung der Kommission auch sehen, dass wir da wirklich gut durchkommen durch diese Diskussion. Wenn das soweit okay ist, auch ansonsten keine Hinweise aus der Runde der Mitglieder der Kommission, dann wie immer nur der letzte Hinweis, dass wieder für das Protokoll eine Tonaufzeichnung erfolgt. Weitere Bild- und Tonaufnahmen sind dann ab jetzt auch nicht mehr gestattet. Und dann kann es losgehen. Wollen Sie starten, Frau Irrgang? Dann machen wir das. Sie haben das Wort. Bitte schön.
Gerne. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Müller, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Ich mache eine Vorbemerkung, bevor ich mich durch die Liste Ihrer Fragen arbeite. Und die Vorbemerkung zielt auf internationale Mandate und ihren besonderen Charakter. Internationale Mandate sind das Ergebnis einer politischen Willensbildung mit einem immer sehr hohen Grad an Kompromissen und limitierenden Faktoren. Zum Beispiel die Frage der Hinterlegung mit Ressourcen, der Sicherstellung des politischen Willens in den Hauptstädten, auch über Regierungswechsel hinweg und so weiter. Und die Existenz von externen oder internen Akteuren, die ein hohes Maß haben können am Erhalt eines Konfliktes, erschweren natürlich alle Erfolge oder verhindern sie mitunter ganz. Gleiches gilt auch für den Fall, wenn der internationale Akteur keine Äquidistanz zu allen Konfliktparteien hat und damit die Glaubwürdigkeit als ehrlicher Makler oder ehrliche Maklerin untergraben ist. Das alles bedeutet enorme Herausforderungen für die Rolle der Diplomatie und die Anforderungen an unsere zivilen Instrumente. Anforderungen sind zum Beispiel, immer eine möglichst hohe Kenntnis zu den Konflikten zu haben, zu den Regional- und Ländersituationen, zu den Konfliktparteien, zu Opportunitäten von Verhandlungszeitfenstern und auch Risiken der Eskalation, um nicht überrascht zu werden von Entwicklungen. Hier, und erlauben Sie mir diesen kurzen Pitch, möchte und kann das CIF sinnvolle Erfahrungsaustausche, insbesondere mittels unserer 170 Sekundierten, anbieten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir im Zuge der Fragen oder auch danach in einen Austausch finden, was die Politik, was Sie von einer Institution wie dem CIF eigentlich für gute Entscheidungsfindung bräuchten. Ich möchte auch noch klarstellen, dass das CIF aus einer zivilen, aber nicht aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive argumentiert und ich als die Geschäftsführerin entsprechend auch. Wir sind eine gemeinnützige GmbH des Bundes, also ein staatliches Unternehmen, das zivile Kapazitäten für Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenseinsätze stärkt. Jetzt aber zu Ihren Fragen zum integrierten Ansatz. Nach unserem Verständnis reden wir hier von einem Ansatz, der das Handeln verschiedener Akteure der Konfliktbearbeitung auf ein gemeinsames Ziel ausrichten soll. Das kann insbesondere vor Ort im Einsatzland ganz unterschiedliche Formen annehmen. Von einem reinen Informationsaustausch, der im Übrigen anspruchsvoll genug ist, über Koordination und Kooperation bis hin zu einem integrierten Handeln. Abhängig ist das natürlich davon, ob diese Akteure tatsächlich das gleiche Ziel verfolgen, von dem Ziel Kenntnis haben, aber auch von der vorgefundenen Konfliktkonstellation vor Ort und davon, welche Form der Vernetzung unter diesen Bedingungen als erfolgskritisch angesehen wird. Das heißt, es gibt also nicht den einen optimalen integrierten Ansatz. Es ist deshalb auch möglich, gut vernetzt zu handeln, aber trotzdem zu scheitern, weil die eigene Strategie und die gewählten Maßnahmen zu ihrer Umsetzung nicht wirksam waren. Dies ist insbesondere bei einer Bewertung aus meiner Sicht auch des Afghanistan-Engagements zu berücksichtigen. Die nationale Sicherheitsstrategie ist aus meiner Sicht ein wertvoller Schritt, die Kohäsion von Handeln zu fördern, und Deutschland ist hier insgesamt besser geworden. Daher sollte es auch nicht das primäre und einzige Ziel von Evaluierung sein, den integrierten Ansatz zu überprüfen. Hierfür kann es aufgrund seiner unterschiedlichen Ausprägung auch keine sinnvollen einheitlichen Indikatoren geben. Vielmehr sollten vor allem die Grundannahmen des jeweiligen Konfliktes, die vermuteten Wirkannahmen des eigenen Handels und ihre konkrete Umsetzung überprüft werden. Einsatzbegleitende Maßnahmen, die den Akteuren helfen, Sich einem wandelnden Umfeld dynamisch anzupassen, sind dabei aus CIF-Sicht besonders gut geeignet. Die Wirksamkeit in der internationalen Konfliktbearbeitung zu stärken. Bezogen auf Afghanistan geht es um die Frage, ob die Kenntnis der afghanischen Gesellschaft, die Konfliktanalyse, die Annahmen zu ihrer Transformation, die gewählten Partner und Instrumente eigentlich angemessen waren. Und hinsichtlich des integrierten Ansatzes wäre zu fragen, ob die Aufstellung der deutschen Akteure untereinander und im Verbund mit internationalen Partnern dazu beigetragen hat, ein gemeinsames Konfliktverständnis und eine gemeinsame Theorie des Handelns zu entwickeln und zweitens dieses auch zeitgerecht den sich verändernden Umständen anzupassen. In der Evaluierung von friedensfördernden Interventionen sind im deutschen Umfeld insbesondere die Ansätze des Nexus humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung, also der HDP-Nexus, ausdifferenziert. Und im Bereich der Friedenseinsätze ist es aber vor allem wichtig, die Instrumente der multilateralen Entsenderorganisationen entsprechend zu stärken. Wir sind seit vielen Jahren Teil eines Netzwerkes von über 40 globalen Organisationen und Thinktanks, die sich mit diesem Thema der Effektivität auseinandersetzen und gemeinsam verschiedene Einsätze ausgewertet haben. Und vielleicht ist dieser Instrumentenkasten auch hilfreich in der Frage, die Sie hier beschäftigt. Um die Wirksamkeit eines laufenden Friedenseinsatzes zu bewerten, greifen internationale Organisationen zunächst auf ihr regelmäßiges Berichtswesen zurück. Die Europäische Union hat auch gerade begonnen, ihre laufenden Europäischen Unionseinsätze unabhängig zu evaluieren und hierfür eine eigene Einheit im Europäischen Auswärtigen Dienst geschaffen. Das CIF und das Auswärtige Amt haben sich besonders dafür eingesetzt, dass die Unabhängigkeit dieser Wirksamkeitsanalyse im Civilian Compact festgeschrieben wurde und werden die neue Einheit auch personell unterstützen. Die Vereinten Nationen bringen zudem ihr Missionspersonal mit externen Expertinnen für eine gemeinsame Analyse in After-Action-Reviews zusammen. Und auf diese Art und Weise können dann Lektionen identifiziert und auch als gute Ansätze für die Zukunft festgehalten werden. Um den integrierten Ansatz in der Praxis zu stärken, ist es hilfreich, die verschiedenen Akteure wo immer möglich zusammenzubringen, sodass sie voneinander wissen und ihre Arbeitsgrundlagen kennen. Da könnte ich später bei Fragen ausführen, wie man das aus unserer Sicht sehr gut machen kann. Local oder auch National Ownership ist in jedem Falle ein Schlüssel für nachhaltiges Peacebuilding. Die Interaktion zwischen internen, lokalen und externen internationalen Akteuren, größtenteils bei einer asymmetrischen Beziehungsstruktur, bedeutet, dass Local Ownership wirklich wichtig ist, um zu wissen, was vor Ort möglich ist und regionale Lösungsvorschläge und existierende regionale Traditionen, zum Beispiel in der Rechtsprechung oder in der Art, wie Verwaltung aufgebaut ist, können sehr, sehr hilfreich sein, um zu verstehen, auf was man zurückgreifen kann. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass die meisten Konflikte gerade durch eine bestimmte Konstellation des Local Ownership entstanden sind und damit die internationale Intervention überhaupt erst nötig gemacht haben. Bei den Dialogforen zwischen der Bundeswehr und der Zivilgesellschaft, an denen das CIF teilnimmt, fällt uns auf, dass die Dialogkulturen immer noch sehr, sehr unterschiedlich sind. Auf der einen Seite sehr formale Settings und weitgehende frontale PowerPoint-Formate und auf der anderen Seite oft skeptisches Abwarten und die Bereitschaft, die Dinge auch mal sehr, sehr kritisch zu hinterfragen. Hier können und sollten offene Formate weiterhelfen. Und ich glaube, dass die Anforderungen des Operationsplans Deutschland die Zusammenarbeit und das Verständnis füreinander sehr befördern werden. Der Einbezug von Nichtregierungsorganisationen in integrierte Kommandoketten aus zivilen und militärischen Vorgesetzten, wie sie der Fragenkatalog zur Anhörung nahelegt, sind aus unserer Sicht ein absolutes No-Go. Zivilgesellschaftliche Organisationen, insbesondere humanitäre, sind aus gutem Grund nicht in staatliche Hierarchien zu integrieren. Wie eingangs ausgeführt, ich glaube, dass das Einsatzwissen generiert durch Stimmen aus dem Feld ein zentraler Schlüssel ist, um in Zukunft wirksamere Einsätze durchzuführen und den Anspruch der UN-Charta wirksam zu hinterlegen. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Ogank. Herr Hausmann, schließen Sie gleich an.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und Sachverständige. Ich möchte mich auch zunächst bedanken, dass ich hier sein darf und meine Erfahrungen als Rechtsberater, Stabsoffizier in Afghanistan und eben auch als Rechtsberater im Einsatzführungskommando der Bundeswehr hier in die Kommission, die Arbeit der Kommission mit einbringen darf. Ich halte die Arbeit für extrem wichtig, weil ich glaube, dass bisher die Auswertung der Einsätze und die Aufbereitung der Einsätze tatsächlich zu kurz gekommen ist. Und es ist wichtig, die Erfahrungen, die Lessons learned festzuhalten, auszuwerten. Aber ich glaube, die allergrößte Herausforderung wird zu sein, das Ergebnis dieser Auswertung hinterher dann auch in künftige Einsätze mit einzubringen. Im Prinzip muss ja bei der Einsatzplanung schon berücksichtigt werden, was in vergangenen Einsätzen möglicherweise nicht so gut gelaufen ist. Wie das umgesetzt werden muss, da habe ich auch keine Lösung für. Aber ich hoffe, dass die Kommission da gute Vorschläge machen wird, weil das meine künftige Arbeit natürlich auch unmittelbar betreffen wird. Noch eine weitere Vorbemerkung. Ich bin Rechtsberater im Einsatzführungskommando der Bundeswehr und ich beschränke mich deswegen hier mit meinen Antworten, meinen Aussagen auf meine persönlichen Erfahrungen als Rechtsberater im Einsatz. Das heißt, das ist die quasi untere taktische Ebene eines Rechtsberaters und auf meine Erfahrungen als Rechtsberater im Einsatzführungskommando, der auf operative Ebene die Einsätze, insbesondere auch den Afghanistan-Einsatz über Jahre begleitet hat. Das bedeutet, dass viele Fragen, die hier heute sicherlich thematisiert werden, meinen Bereich oder zuständig und Erfahrungsbereich nur am Rande tangieren, gerade was den Bereich der vernetzten ressortgemeinsamen Arbeit angeht. Ich versuche in dem Bereich, wo ich selber persönliche Erfahrungen habe, da ein bisschen drauf einzugehen und würde damit dann auch jetzt gleich anfangen mit meinem ersten Punkt. Vernetzte ressortgemeinsame Operationen. Aus rechtlicher Sicht war das Problem oder eins der Probleme in Afghanistan immer, dass es nicht den einen Afghanistan-Einsatz gab, sondern mehrere, OEF, ISAF, später RSM, UNAMA, wo es auch eine deutsche Beteiligung, auch militärische Beteiligung letztendlich dran war, das dann zivil als militärischer Berater gelaufen ist. Aber es gab verschiedene Einsätze und das sind jetzt nur die quasi offiziell mandatierten. Zusätzlich kamen ja noch Projekte der Entwicklungshilfe, des Wiederaufbaus, Polizeiaufbau und so weiter, die nicht im Sinne eines mandatierten Einsatzes da waren. Aber all diese, sagen wir mal, dieses Engagement in Deutschland, verschiedene Organisationen, staatlich, nicht staatlich, basierte auf unterschiedlichen völkerrechtlichen Regeln, auf unterschiedlichen nationalen Grundlagen. Und vor allen Dingen hatten die alle einen unterschiedlichen Auftrag. Und das im Nachhinein, wenn sowas etabliert ist und alles sich im selben Operationsgebiet letztendlich abspielt, zu koordinieren, ist rechtlich nicht ganz unterkomplex. Das eigentliche Problem war aber, und dann komme ich zu meinem persönlichen Erfahrungsbeispiel dazu, nicht, dass es ein grundsätzliches rechtliches Problem gegeben hätte, sondern es war in allererster Linie, zumindest meine Wahrnehmung gewesen, ein Ressourcenproblem. Ich war 2006 der erste deutsche Rechtsberater im Masar-i-Sharif, der dort fest stationiert war, nachdem Deutschland die Verantwortung im Norden übernommen hat. Und eine der ersten Aufgaben oder Aufträge, die auf meinem Schreibtisch landeten, war, oder lief unter dem Stichwort Judicial Reform. Das heißt, das Hauptquartier in Kabul wollte eine Information, ein Lagebild zu den Justizinstitutionen, zum Justizwesen in den Nordprovinzen haben. Dazu hätte im Prinzip jemand rausfahren müssen in die Provinzen, in die Provinzhauptstädte, aber auch in die kleineren Orte und dort mit den Dorfältesten, mit den lokalen Autoritäten sprechen und reden müssen und dokumentieren, aufschreiben müssen, wie die ihre Justiz- oder ihre Rechtsprobleme lösen. Das ist durch einen Rechtsberater eines Einsatzkontingentes schlicht nicht leistbar. Ich hatte keine Ressourcen dafür, das heißt kein Dolmetscher oder Sprachmittler, keine Force Protection, die ich dafür gebraucht hätte, keine Fahrzeuge. Und ich wäre tagelang unterwegs gewesen und hätte dafür für die eigentliche Aufgabe, nämlich den Stab des deutschen Einsatzkontingentes und in Doppelfunktion das Regional Command North zu beraten, hätte ich nicht zur Verfügung gestanden. Ich bin aus dem Grunde in meinen 5 Einsätzen in Afghanistan nicht einmal im PAT Faisabad gewesen, das ein deutsches PAT war, einfach weil da das Risiko, dort nicht wieder wegzukommen, zu groß gewesen wäre. Ich hätte, wenn ich Pech gehabt hätte, da wochenlang aushalten müssen, weil kein Flug gegangen wäre oder Ähnliches. Und das war eben für den Kommandeur nicht zu verantworten, der gesagt hat, nee, ich brauche Sie im Zweifel hier bei mir, Sie müssen mich hier beraten, Sie können nicht ewig lang weg sein. Ich will damit sagen, es ist ein Ressourcenproblem. Das Militär hat einen originären Auftrag und der originäre Auftrag von ISAF war nicht, ein Lagebild über das Justizwesen zu schaffen. Das ist, dafür ist Militär auch nicht da. Das sind Aufträge, die müssen zivil durch zivile Fachleute wahrgenommen. Militär kann eventuell unterstützen, aber das ist nicht der Kernauftrag. Und die Ressourcen sind in allen Bereichen immer knapp ausgeplant auf den konkreten Hauptauftrag, sodass in der Regel nicht über oder zusätzliche Ressourcen beliebig verfügbar sind, um dann Nebenaufträge, so sicher oder wichtig die sein würden oder so wichtig sie sind, wahrzunehmen. Ich hätte das tatsächlich gerne gemacht, weil ich das für eine mega spannende und auch letztendlich wichtige Sache gehalten wäre, durch die Provinzen zu fahren, mal zu gucken, wie machen die das da, war aber nicht möglich. Wir hatten in den deutschen PATs zu dem Zeitpunkt keinen Rechtsberater. Die Skandinavier hatten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich glaube in Meymaneh, also im Bereich Faryab und in Balk einen. Die haben teilweise auch örtlich mit Leuten gesprochen. Ich habe das in Mazar-i-Sharif auch probiert, ich habe mit UNAMA und anderen Human Rights Officers, die da rumliefen zu der Zeit, geredet. Aber das ist natürlich nicht das Lagebild, was man braucht, wo man hinterher viel mitarbeiten kann. Das ist besser geworden im Laufe der Zeit, weil es auch andere Ressourcen gab. Andere Kräfte haben sowas übernommen, aber es ist kein militärischer Auftrag gewesen. Das ist so meine wesentliche Erfahrung, die relativ am Anfang meiner Einsätze war mit der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Die ist wichtig. Aber sie scheitert ganz häufig an Ressourcen. Wo sie eher nicht dran scheitert, ist an rechtlichen Problemen. Das war der erste Punkt. Zum zweiten Punkt, das ist ja das Hauptthema jetzt heute, denke ich, für mich, Anwendung deutschen Rechts. Das ist aus meiner Sicht als Rechtsberater im Einsatz, aber auch im Einsatzführungskommando gewesen, eigentlich immer nur ein Nebenthema gewesen. Das ging groß durch die Presse, Mülltrennung in Afghanistan oder deutscher TÜV für Fahrzeuge. Aber erstens, deutsches Recht gilt zumindest nicht unmittelbar in Afghanistan. In der Regel wird aber die Anwendung deutscher Rechtsvorschriften für das Militär durch Verwaltungs- oder in unserem Fall Dienstvorschriften angewiesen. Diese Vorschriften enthalten aber auch immer Öffnungsklauseln, um, soweit der militärische Auftrag ansonsten nicht durchgeführt würde oder es völlig unverhältnismäßiger Aufwand im Hinblick auf den Nutzen wäre, sind eben Öffnungsklauseln da, um dann Ausnahmen vorzulassen. Das Problem in der Praxis ist, die Kräfte, die mit diesen Regelungen zu tun haben, die müssen diese Regelung erst mal kennen, weil die kommen ja in der Regel auch aus einem Grundbetrieb in Deutschland. Und gerade am Anfang war die Ausbildung noch nicht so, dass jeder quasi den eigenen Erfahrungsschatz, den man dann teilweise auch über die Einsätze erst aufbaut, hat und weiß, nee, da gibt es eine Regelung, das kenne ich alles. Die mussten sich die Regelung raussuchen, haben natürlich immer erst mal mit den Regeln gearbeitet, die sie aus Deutschland heraus kannten, ohne dann im Detail zu gucken, Achtung, hier gibt es die Möglichkeit abzuweichen von Regelungen oder von deutschen Vorgaben, nationalen Vorgaben. Und dann ist der zweite Punkt, diese Regelung, das deutsche nationale Recht gibt es ja nicht ohne Grund. Da hat sich hier jemand was bei gewerkt. Also insbesondere Sie als Abgeordnete im Bundestag haben diese Regelung in einem bestimmten Bewusstsein, dass sie sinnvoll sind, geschaffen. Es geht meistens um Schutz wichtiger Rechtsgüter, also Umwelt oder sowas oder sogar Leib und Leben bei Sicherheitsvorschriften. Und davon abzuweichen, braucht man schon einen wichtigen Grund und den muss man gut abwägen. Und diese Abwägung hängt dann auch mit Verantwortungsübernahme zusammen. Bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen, dass was schief geht, werde ich hinterher dafür gelyncht, wenn was schief gegangen ist, weil ich abgewichen habe. Aus rechtlicher Sicht ist es eigentlich ziemlich einfach. Ich muss es vernünftig begründen und muss eine solide Abwägung treffen. Aber das ist für Nichtjuristen natürlich nicht immer ganz einfach. Und deswegen war es eben auch wichtig, dann rechtliche Beratung vor Ort zu haben, die dabei unterstützen konnte. Im Ergebnis ist es eigentlich kein großes Thema, weil die Regelungen Möglichkeiten zur Anpassung haben. Und wie im Einsatzführungskommando öfter gesagt wurde, an der Mülltrennung ist Afghanistan nicht gescheitert. Deutsches Recht. Da kommen vielleicht noch Fragen zu. Ich bin gern bereit, da noch ein bisschen vorzutragen. Rules of Engagement. ein spannendes Thema. Ich habe dazu auch den Zwischenbericht schon gelesen. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich da aus der militärischen Warte drauf gucke und aus der Warte eines Militärjuristen sind Rules of Engagement, ist es ein bestimmtes Format an Regeln. Was in der Praxis passiert, das ist alles, was irgendwie mit Vorgaben für einen Einsatz zu tun hat, als Rules of Engagement bezeichnet wird. Das ist aus meiner Warte falsch, weil es Begriffe durcheinander schmeißt und dadurch deswegen zu Missverständnissen führt. Rules of Engagement sind Einsatzvorgaben, die nicht zwingend rechtlich sind, die sich im rechtlichen Rahmen bewegen oder die sich in dem gegebenen Rechtsrahmen bewegen müssen, die den nicht überschreiten dürfen, die aber darüber hinaus auch operative und auch politische Vorgaben enthalten. Der klassische Fall für Rules of Engagement ist der bewaffnete Konflikt, der Krieg. Ich habe ein zulässiges militärisches Ziel, das darf ich bekämpfen. Also beispielsweise eine Brücke, die für den militärischen Aufmarsch dient, darf ich zerstören, völkerrechtlich. Kein Problem, ist ein zulässiges militärisches Ziel. Es kann aber sein, dass ich die Brücke später noch für meinen eigenen Aufmarsch brauche. Deswegen werden Vorgaben getroffen, dass eben nicht jedes zulässige militärische Ziel oder jede völkerrechtlich zulässige Kampfhandlung auch begangen werden darf, sondern möglicherweise unter einem Führungsvorbehalt liegt.
Kommen Sie zum Schluss aus.
Ja. Dafür dienen die Rules of Engagement. Ich halte es für schwierig, wenn diese Begriffe mit Taschenkarte oder sonstigen Einsatzvorgaben zusammengeschmissen wird. Als letztes noch ganz kurz, weil ich schon deutlich zu viel geredet habe, wie ich merke. Der Afghanistan-Einsatz hat gezeigt, und das ist meine Lessons learned im Wesentlichen daraus, die Bedeutung für operative Rechtsberatung im Afghanistan-Einsatz hat im Laufe der Zeit immer mehr zugenommen und ist jetzt im Moment auch immer noch weiter im Zunehmen im Hinblick auf Landes- und Bündnisverteidigung. Wie man das richtig umsetzt im Einsatz, das ist ein Teil oder eine sicherlich spannende Erkenntnis vielleicht hinterher in der Enquete-Kommission. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Hausmann. Wir haben auch schon die ersten Wortmeldungen. Wir fassen immer so 2, 3, 4, mal gucken, wie es passt, zusammen. Als erstes Herr Gerschau, dann Herr Giesmann und Frau Gambier. Herr Gerschau.
Ja, vielen Dank für die spannenden Vorträge, Herr Regierungsdirektor Hausmann, in Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass das Bundesministerium der Verteidigung eine Neuausrichtung der Aus- und Weiterbildung des Rechtspflegepersonals vornimmt. Was steckt hinter dieser Neuausrichtung? Und der zweite Punkt, der mich interessiert, in welchen spezifischen Bereichen erweist sich die Anwendung deutscher Standards im Ausland als besonders herausfordernd und welche Auswirkungen hat das Abweichen von deutschen Standards auf die Sicherheit und das Wohlbefinden der im Ausland tätigen Kräfte? Danke.
Herr Giesmann und dann Frau Gambier.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die beiden Statements und die Papiere. Ich habe zunächst je eine Frage an die beiden Sachverständigen. Frau Dr. Irrgang, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass CIF integriert beispielsweise zivile, polizeiliche und militärische Akteure in die Großzahl seiner einsatzvorbereitenden Trainings. Können Sie vielleicht zusammenfassend die positiven und möglicherweise auch die Erfahrungen als auch die Herausforderungen beschreiben und wie Sie mit denen umgegangen sind? Und an Herrn Hausmann habe ich die Frage. Sie schreiben auch in Ihrer Stellungnahme, da Einsatzregeln immer auf dem rechtlichen Rahmen, dem Auftrag, den sonstigen operativen und politischen Vorgaben für die jeweiligen Kräfte basieren, dürfte der Versuch einer ressortübergreifenden Harmonisierung schnell an Grenzen stoßen. Das heißt aber, es gibt einen Spielraum. Und ich würde mich dafür interessieren, wo Sie den Spielraum sehen für eine Harmonisierung und was da, wo es vielleicht die größten Barrieren gibt.
Gambier.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank an die Sachverständigen für Ihre Beiträge. Ich habe zwei Fragen an Frau Irrgang. Und zwar können Sie beschreiben, wie der Einsatz in Afghanistan oder vergleichbare Einsätze ohne die Unterstützung und ohne die Hilfe von lokalen Mitarbeitenden zu gestalten wäre und wie er dann sozusagen verlaufen wäre? Sind Einsätze überhaupt ohne die Unterstützung durchführbar? Und die zweite Frage bezieht sich auf Deutschland. 20 Jahre haben wir uns ja auf die Arbeit der Mitarbeitenden vor Ort gestützt. Welche Verantwortung folgt daraus für die Bundesregierung gegenüber diesen Menschen und wie lässt sich diese Verantwortung auch praktisch umsetzen?
Danke. Frau Irrgang, möchten Sie?
wieder starten? Gut.
Gerne. Vielen Dank für die Fragen. Ich fange an mit der Frage von Herrn Professor Giesmann. Wie sieht das aus in einer Einsatzvorbereitung, die unterschiedlichen Kulturen und Akteursgruppen zusammenzufassen? Sie müssen sich vorstellen, dass die zivilen Expertinnen und Experten, die im Auftrag des Auswärtigen Amtes über das CIF in multilaterale Einsätze gehen, die durchlaufen einen sogenannten Core Course. Der dauert 10 Tage und dem schließt sich in aller Regel auch ein Sicherheitstraining im VN-Ausbildungszentrum in Hammelburg an. Das ist sehr wichtig, weil die Vorbereitung auf den Einsatz unterstützt, um vor Ort möglichst schnell sich zu integrieren und anzukommen. Unsere Erfahrung ist, dass auch wenn alle drei Akteursgruppen, Polizistinnen, Soldatinnen und Zivile, vielleicht den einen oder anderen Vorbehalt voreinander haben, diese gemeinsame Zeit, dieses gemeinsame Training, diese Vorurteile ganz schnell abbaut. Man sich wechselseitig besser versteht, die Sprache versteht, die Sozialisation, aus der man kommt. Das ist also im hohen Grade wertschätzend und gut. Und wir haben es zuletzt auch am 27. Juni, am Tag des Peacekeeping, ja auf der Bühne gesehen, dieses Mal ausgerichtet vom BMVG, wie verbunden sich diese Kräfte miteinander sind, weil sie was sehr Wertvolles miteinander teilen. Was herausfordernd ist, dass die unterschiedlichen Statusgruppen unterschiedliche Versorgungspakete haben. Wenn man als Polizist oder als Soldatin in einen Einsatz geht, ist man in einer bestimmten Laufbahn drin mit allem, was da an Vergütungspaketen und Absicherung ist. Und die zivilen Expertinnen und Experten, das ist ein relativ neuer Beruf, mit modularen Karrieren. Und wenn die dann vergleichen, die Ausstattung, dann kann da mal das ein oder andere Gespräch zu stattfinden. Aber im Grunde ist das eine unglaublich tolle Kohäsion, die da stattfindet. Zur zweiten Frage über tatsächlich zivile Expertinnen und Experten vom CIF im Afghanistan-Einsatz kann ich nicht sprechen. Aber unsere Erfahrung ist an jedem Einsatzort, dass die Einbindung von Lokalen wirklich mission critical ist, um die Mission gut zu machen. Weil damit auch das Gastland, was ja eine große Rolle spielt beim Erfolg einer Mission, vertreten ist vor Ort und es entsteht in dieser gemeinsamen Arbeit eine hohe Kollegialität bestenfalls. Und aus der entsteht aus meiner Sicht auch eine hohe moralische Verantwortung, sich um diese Menschen zu kümmern, die sich in der Zeit des Einsatzes ja häufig gefahrvoll exponiert haben. Danke.
Herr Hausmann.
Ja, zur ersten Frage, Neuausrichtung der Rechtspflege. Die ist über die Jahre hat sich die Einsatzausbildung weiterentwickelt. Bei meinem ersten Einsatz 2006 hieß es, du bist im Prinzip der Rechtsberater deutsches Kontingent. Du machst da das Gleiche, was du auch auf deinem normalen Dienstposten in Deutschland machst. Ich war damals Rechtsberater im Heeresamt und habe fast nur Wehrdisziplinarsachen bearbeitet. Das hat mit dem Einsatz so gar nichts zu tun. Die Einsatzvorbereitung war damals, ja, man könnte sagen, verbesserungswürdig. Das ist über die Jahre besser geworden, bis zuletzt bei ISAF mit dem Joint Forces Training Center in Bydgoszcz, wo die Rechtsberater gemeinsam mit dem neuen Stab schon vorausgebildet wurden und dann auch im operativen Recht weiter ausgebildet worden ist. Diese Bedeutung operatives Recht hat jetzt gerade für den Reich Landes- und Bündnisverteidigung noch mehr in den Vordergrund gerückt. Man stellt jetzt die Lehrgänge um mit Schwerpunkt eben weg von dem klassischen Einsatzrecht, also dem Recht der Auslandseinsätze, internationales Krisenmanagement hin zum Völkerrecht, zum bewaffneten Konflikt, zu den Aufgaben, die daran hängen, die ja auch nicht weniger komplex sind. Und vor allen Dingen versucht man auch in der Rechtspflege ein Bewusstsein zu schaffen, dass der Hauptauftrag des Rechtsberaters nicht so sehr der Wehrdisziplinaranwalt ist, was er in den meisten Dienststellen im Moment in der Rechtspflege in der Bundeswehr noch ist, weil das Tagesgeschäft ist. Aber das genauso wichtig wird die Frage, wie berate ich eigentlich meine Führung in operativen, also meine Division oder wo immer ich da aufgehängt bin, in operativen Rechtsfragen. Das wird dadurch eine Bedeutung gewinnen, dass man weggeht jetzt von den Kontingenten für LVBV, sondern zum Versenden oder zur Führung kompletter stehender Verbände. Und da ist es nicht so, dass ich mir irgendwo aus der Rechtspflege einen Rechtsberater raussuche und ihn dann für den Einsatz qualifiziere, sondern da muss der Rechtsberater in seinem Verband von Anfang an eben auch diese operative Rechtsberatung wahrnehmen. Das setzt man gerade um. Da gibt es verschiedene Dinge. Ich sagte, die Lehrgänge schon. Es soll jetzt vermutlich ein Handbuch operatives Einsatzrecht geben. Da tut sich gerade sehr viel. Zur Frage Abweichung von Rechtsstandards. Ja, ist so pauschal schwer zu sagen. Die Rechtsstandards sind halt in der Regel wichtig. Also bleiben wir beim TÜV. Wenn ein Fahrzeug keine TÜV-Prüfung hat, ist das erstmal eine formale Geschichte. Aber die TÜV-Prüfung dient ja letztendlich der Verkehrssicherheit und dazu, dass ein Fahrzeug nicht ausführt. Wenn ich jetzt in Afghanistan eine TÜV-Prüfung mache oder eine Abgasuntersuchung mache, stellt sich die Frage, ist das da wirklich notwendig? Auf der anderen Seite habe ich in Afghanistan einen viel höheren Verschleiß an den Fahrzeugen, weil die Fahrzeuge ganz anders genutzt werden. Sie müssen sowieso ganz anders gewartet werden. Insofern bietet sich an, darüber nachzudenken, ob Standards eben ob ich von Standards abweichen kann. Ist nur ein Fall. Mülltrennung eine andere. Sie kennen die Beispiele aus der Presse. Müll wird sauber getrennt, dann wird ein Entsorgungsunternehmen beauftragt und die fahren das aus dem Feldlager raus, kippen es in die Landschaft und zünden es an. Sowas passiert. Das macht ja die Mülltrennung als solche nicht schlechter. Ob sie dann immer so angewandt werden muss, ist dann eine Frage, wo man im Einzelfall eben entscheiden muss, weiche ich von den Vorgaben ab oder nicht. Die Möglichkeit zum Abweichen hat es jedenfalls immer gegeben. ROE, gemeinsame Einsatzregeln. Ich würde bewusst den Begriff ROE nicht verwenden, weil ROE, wie gesagt, was Militärisches sind. Gemeinsame Einsatzvorgaben für Kräfte kann ich mir vorstellen. Dann müsste aber der Einsatz und der Auftrag der zivilen und militärischen Kräfte entsprechend abgestimmt werden. Und ist die Frage, was will ich denn an Vorgaben regeln? Weil mit ROE regle ich in der Regel die Anwendung militärischer Gewalt und alles, was damit zusammenhängt. Wenn ich Vorgaben für unterschiedliche Kräfte habe, muss ich mir anschauen, welchen Auftrag haben die denn eigentlich? Wie müssen die den ausführen? Brauchen die überhaupt gemeinsame Regeln? Also mir fehlt im Moment so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, wofür diese gemeinsamen Regeln dienen könnten. Was nicht heißt, dass man nicht welche schaffen kann, wenn man das will.
So, damit okay, danke. Für die nächste Runde beginnen wir mit Herrn Wundrak. Und dann Herr Nachtwey und Frau Turknachbauer.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Dr. Irren, in Ihrem Vortrag haben Sie positiv erwähnt, die nationale Sicherheitsstrategie, von der wir ja hier auch schon einiges gehört haben. Und insbesondere aus dem Auswärtigen Amt wird immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Sicherheitsstrategie den Schritt von vernetzter Sicherheit zur integrierten Sicherheit gehen soll. Jetzt sagen Sie in Ihrem Text aber auch, dass der Einbezug von NROs in integrierte Kommandoketten für Sie ein absolutes No-Go sind und sagen, zivilgesellschaftliche Organisationen sind aus gutem Grund nicht in staatliche Hierarchien zu integrieren. Nun ist aber auch Tatsache, dass sehr viele von diesen NROs zu 100% staatlich finanziert werden oder zu einem großen Anteil zumindest, sodass sich für mich hier so ein kleiner Widerspruch ergibt, wenn Sie den bitte versuchen würden aufzulösen. Vielen Dank.
Danke. Herr Nachtwey und danach Frau Turknachbauer.
Vorab eine Bemerkung zu dem Komplex Erfahrungswissen und Berichtswesen, womit wir ja sehr viel zu tun haben. Ich habe das CIF über viele Jahre kennengelernt als einen Ort, wo Erfahrungswissen in bester Weise verarbeitet und vor allem der Politik nahegebracht wurde. Sehr realitätsnah, ungeschminkt, ressortübergreifend, also so richtigen Knotenpunkt, also eben von vernetztem Ansatz. Meine Frage ist auch angesprochen von Ihnen, gemeinsame Ausbildungsplattform. Und Übungen sind ja eine wichtige Komponente dabei. Und gleichzeitig ist ja die Erfahrung, dass die Übungskulturen zwischen den, sag mal, verschiedenen Ressorts sehr unterschiedlich sind. Wie hat sich das da also eben inzwischen entwickelt? Und Herr Hausmann, Frage zum deutschen Recht im Einsatz. Also im Einsatz hat man immer wieder gehört, also von den, vor allem im Kontakt mit den Soldaten, dass die gestöhnt haben, weil die Praktiker sozusagen die sehen, ach da, also am Fahrzeug müsste man ein bisschen was also ändern und so weiter und dann ist man viel fitter. Nein, wenn man das haben will, gibt es das lange Genehmigungsverfahren und dann ist schon wieder längst ein anderes Kontingent da. Also eben sozusagen schlagendes Beispiel für Bürokratismus im Alltag. Wie hat man das mit der Zeit so hingekriegt? Dankeschön.
Und Frau Turknachbauer.
Ja, vielen Dank für Ihre beiden Ausführungen. An beide Sachverständige hätte ich folgende Frage. Es geht auch ein bisschen um Erfahrungswissen, wie mein Vorredner gerade hatte. In der ersten Phase haben wir ziemlich viel mitgeteilt bekommen, dass ganz viel wertvolles Wissen verloren gegangen ist durch diese eng getaktete Rotation. Gibt es denn die Möglichkeit, auf Führungsebene die Stehzeiten zu verlängern, zu verändern, dass dieses Wissen eben und Vertrauen vor allem nicht verloren geht? Meine zweite Frage an Frau Dr. Irrgang. Sie sind auf das Spannungsfeld internationale Akteure und Local Ownership eingegangen und haben gesagt, dass teilweise eben Local Ownership zu einigen Krisen geführt hat. Wie geht man denn mit so einem Spannungsverhältnis überhaupt um? Danke.
Beginnen Sie wieder.
Gerne. Ich fange an mit der Frage der nationalen Sicherheitsstrategie, die ja tatsächlich das erste Dachdokument ist, mit dem wir als Land versuchen, Sicherheit zu denken, herunterzubrechen für die unterschiedlichen Sektoren. Und unsere Wahrnehmung ist, dass die Tatsache, dass es diesen Prozess gab, dieses Dokument zu erstellen, überhaupt das Thema nicht nur in den Institutionen, die da eine Zuständigkeit haben, nach vorne gebracht hat, sondern auch in der Bevölkerung. Was ja wichtig ist, die Menschen mitzunehmen, in der Fläche mitzunehmen, warum brauchen wir so etwas? Humanitäre Akteure, also Institutionen, die zum Beispiel unterstützen, dass Menschen ernährt werden können in einer Krise, haben eine andere Rolle als eine Friedensmission, die zum Beispiel, weil ein bestimmter Konsens nicht mehr da ist, dass diese Mission vor Ort agieren kann. Das sind unterschiedliche Rollen. Und wenn man einen humanitären Akteur, der einen ganz bestimmten Auftrag hat, quasi mit verhaftet für den Konflikt, warum eine internationale Organisation derzeit nicht agieren kann, das wäre fatal, weil dann die Rolle, die Aufgabe nicht ausgeübt werden könnte, die Dienstleistung, um die es eigentlich geht, nicht stattfinden könnte. Und deswegen sind die Aufgaben und die Rollen sauber voneinander zu klären, aber im Ganzen arbeiten in der Breite alle Akteure hoffentlich der Transformation eines Konfliktes zu. Aber es gibt unterschiedliche Rollen. Das Zweite ist, danke an Winnie Nachtfrei für das freundliche Kompliment. Ja, wir haben da sehr viel versucht, die Stimmen aus dem Feld tatsächlich in die politische Landschaft zu bringen. Denn wie soll man aus Hauptstädten irgendwas entscheiden, wenn man selber nicht vor Ort ist? Insofern ist dieser Wissenstransfer und dieser Erfahrungsaustausch wirklich relevant. Wie haben sich die Übungskulturen verändert? Dadurch, dass sich tatsächlich die Anordnungen der Trainings auch verändert haben, dass Menschen in den Trainings jetzt auf einmal eine Rolle spielen als Trainerin oder Trainer mit einem polizeilichen oder einem soldatischen Hintergrund und selbst auftreten und damit Berührungsängste abgebaut werden und man von den unterschiedlichen Erfahrungen lernen kann. Wir als CIF haben auch sehr viel Wert darauf gelegt, zum Beispiel den Chef des Einsatzführungskommandos bei uns im internationalen Beirat zu haben, aber auch internationale Akteure mit dem Hintergrund, um einfach besser zu verstehen, was eigentlich vor Ort erforderlich ist. Und das Spannungsfeld, was Sie angesprochen haben, ja, ohne, wenn man von außen reinkommt in einen Konflikt, stellen wir uns jetzt mal vor, die UN-Mission im Sudan, dann wird es lange brauchen, bis man versteht, wer sind eigentlich die Akteure am Boden und welche Interessen haben die. Und man kann lange in der Vorstellung vielleicht operieren, dass alles gut geht, aber am Ende hat man unterschätzt oder nicht wahrgenommen oder nicht ausreichend Kontakt gehabt zu den Spoilern, die vielleicht einen Frieden überhaupt nicht haben wollen. Und da sauber zu unterscheiden, wer sind denn die, die uns eigentlich unterstützen, den Konflikt zu transformieren? Und wer sind die, die Interessen haben, dass der Konflikt weitergeht? All das braucht Zugänge, die man nur bekommen kann über Vertrauen und vor Ort sein. Und das ist immer ein riesiges Spannungsfeld. Ich glaube, das können wir nicht auflösen, aber wir können lernen, dass wir die Menschen von vor Ort brauchen, um die richtigen Schritte zu gehen. Danke.
Danke, Herr Hausmann.
Ja, Herr Nachtwey, Änderung an Fahrzeugen war tatsächlich öfter ein Thema. Es geht da letztendlich um sicherheitsrelevante Umbauten. Ja, die hatten am Anfang hatten sie Scheren angeschweißt, um Drähte, die über eine Straße gespannt werden, zu kappen und Ähnliches. Man muss sich das im Einzelfall angucken und eine Abwägung treffen zwischen dem Risiko, was von dieser Änderung ausgeht, und dem Risiko, was für die Kräfte besteht, wenn ich eben diese Änderung nicht anbringe. Da lassen sich immer Lösungen finden. Ich habe ein plastisches Beispiel einmal selbst erlebt, wo ein Kommandeur da einfach sehr pragmatisch und zielgerichtet entschieden hat. Es ging um eine Sicherung in einem Gefechtsfahrzeug, die verhindern sollte, dass mit dem eigenen Waffensystem versehentlich der über Luke fahrende Fahrer abgeschossen wird, wenn das nämlich in eine bestimmte Richtung geht. Die Sicherung bedeutet, ich kann mit dem System nicht in diese Richtung schwenken, wenn jemand über Luke fährt. Diese Sicherung konnte man rausnehmen. Und die Truppe hat gesagt, wenn wir aus dem Feldlager rausfahren, brauchen wir die Genehmigung, dass wir quasi entgegen der normalen Regelung diese Sicherung ausbauen dürfen. Warum? Weil wenn genau aus der Richtung, wo der Fahrer sitzt, wir angegriffen werden, dann geht der Fahrer blitzartig unter Luke. Aber ich muss dann sofort wirken können. Wenn ich erst die Sicherung manuell ausbauen muss, was möglich war, dann verliere ich zu viel Zeit. Der Kommandeur hat sich das damals im Feldlager vorführen lassen, haben so eine Lage aufgebaut mit jemandem, so ein Stück Rohr, so als Panzerfaust, der dann genau in der richtigen Richtung stand. Und dann fuhren die da rein und dann sollten die zeigen, wie sie es schaffen, einmal quasi mit von Anfang an ausgebauter Sicherung und einmal dann, indem sie die Sicherung erst manuell rausnehmen müssen, dann das Ziel zu bekämpfen. Und es hat sich herausgestellt, es hat in der Praxis überhaupt keinen Unterschied gemacht, weil die trotzdem, um in diese Richtung zu wirken, von Zeitpunkt Erkennen des Ziels und so weiter, so lange gebraucht haben, dass sie die Sicherung auch manuell ausbauen mussten. Damit war die Frage letztendlich geklärt. Das heißt, man muss pragmatisch an diese Lösung rangehen. Bloß weil jemand eine tolle Idee hat, von der meinte, es ist jetzt kriegsentscheidend wichtig, bedeutet das nicht, dass es das tatsächlich ist. Häufig ist es das nicht. Und wenn, besteht eben die Möglichkeit, sich das anzugucken, aber man muss abwägen. Man kann nicht einfach sagen, nee, der Einsatz ist jetzt wichtiger als alles andere. Ich muss auch den Tod und die Verletzungen von zivilen Kräften oder eigenen Kräften in Kauf nehmen, eben um im Zweifel mal schneller schießen zu können. Das muss man sich genau angucken. Das ist in der Regel meistens nicht so der Fall. Die Regeln, die wir haben, die sind schon gut und die sind eben auch bewusst so, wie sie sind.
Eine kurze Nachfrage dazu oder neue Wortmeldung? Okay, dann sind wir im nächsten Block. Herr Vollmer. Dann online zugeschaltet Herr Rams und Herr Schmidt. Herr Vollmer.
Ja, herzlichen Dank beiden. Herr Hausmann, ich habe eine Frage an Sie. Den ersten Punkt, den Sie gemacht haben, das ist ja ein ganz wichtiger, nämlich das Thema Umsetzung von Recht. Und wir haben ja an der Universität in Masar-i-Sharif zwei Rechtsgänge gehabt. Da wurde nach westlichem Recht gelehrt und es wurde die Scharia gelehrt. Und das Problem war ja die Umsetzung, was war attraktiver. Und für viele Menschen war nach Scharia-Recht attraktiver, weil eben da dieser Vorwurf der Korruption nicht im Raum stand. Also insofern war die Bestandsaufnahme, wäre sie ja eine gute gewesen. Jetzt kommt meine Frage. Haben Sie denn dann später erlebt oder auch heute eine Zusammenarbeit mit dem Justizministerium? Denn die fehlen. Wir reden hier viel über Polizisten, über Soldaten, über zivile Helfer. Aber das ganze Thema Justiz ist immer so ein Tick ausgeblendet. Und damals auf dem Petersberg bei der Verteilung der Aufgaben, welche Nation macht was, weil ja, glaube ich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, Italien diejenigen, die dafür anfühlen. Aber ich will jetzt nicht auf Italien kommen, sondern was ist jetzt in der täglichen Arbeit in Deutschland, nächster Einsatz, drüber nachdenken, die Zusammenarbeit mit dem Ministerium der Justiz? Haben Sie da irgendwelche Berührungen oder sagen Sie, das ist ein Non-Thema? Danke.
Herr Rams. Kriegen wir das hin? Zugeschaltet. Herr General Rams, hören Sie uns, sehen Sie uns? Hallo, hallo, hallo. Erstmal nicht. Dann machen wir erstmal Herrn Schmidt und gucken mal, wie wir es hinkriegen mit Herrn Rams. Herr Schmidt.
Ja, vielen Dank. Frau Dr. Oelker, meine Frage schließt ein bisschen an das an, was Sie vorher schon beantwortet haben, aber vielleicht gebe ich Ihnen auch nur die Chance, damit es noch mal näher auszuführen. Und zwar, Sie schreiben ja, die nationale Sicherheitsstrategie ist ein wertvoller Schritt und Deutschland ist hier insgesamt besser geworden. Aus Ihrer vorherigen Antwort, Sie haben gesagt, es ist ein Dachdokument. Das beinhaltet ja, dass wir viele weitere Dokumente darunter brauchen. Und in diesem Prozess, den Sie erwähnt haben, zumindest auch strategischer zu werden, gehe ich jetzt zumindest aus der Teilantwort davon aus, dass Sie der Meinung sind, wir brauchen ganz viele dieser Dokumente, um uns strategisch auch mit Weltregionen, wenn wir es aus Kapazitätsgründen nicht schaffen, mit allen Ländern dieser Erde, dann zumindest auch mit den Weltregionen, an denen wir ein strategisches Interesse haben als Deutschland, auseinanderzusetzen. Würden Sie mir da recht geben, dass es diese Dokumente auch braucht, um tatsächlich auch langfristige Perspektiven fürs Handeln in verschiedenen Weltregionen für uns als Deutschland festzulegen im Verbund mit den Partnern?
Sieht noch nicht so aus, dass wir Herrn Rams schon erreichen. Herr Giesmann, wollen Sie gleich anschließen? Dann haben wir schon den nächsten Block.
Ich habe zwei kleine Nachfragen zu Frau Dr. Irrgang. Die erste noch mal anschließend auch an das, was General Wundrak gefragt hat. Sie haben ja selber den Unterschied gemacht zwischen zivilen und zivilgesellschaftlichen Akteuren und haben das ZIF zu den zivilen Akteuren gerechnet. Wir reden ja über integrierte Sicherheit zivil-militärisch. Sehen Sie da einen Unterschied zwischen zivilen Organisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen? Das ist meine erste Frage. Die zweite Frage, Sie haben den Begriff Spoiler verwendet. Ich wollte Sie da noch mal nachfragen, ob das nicht möglicherweise Teil des Problems sein kann, wenn man Akteure als Spoiler stigmatisiert, die ja vielleicht durchaus legitime Interessen eines Teils der Bevölkerung also repräsentieren. Und die Frage einfach, wie stehen Sie zu der Verwendung dieses Begriffs auch im Umgang mit lokalen Akteuren? Und wenn ich noch eine kleine Nachfrage zu Herrn Hausmann nachschieben darf, Sie haben in Ihrem Bericht geschrieben, dass das operative Recht und die Einbindung von Rechtsberatung in die militärischen Planungsprozesse immer mehr an Bedeutung gewinnt. Können Sie uns vielleicht zwei, drei prioritäre Bereiche nennen, wo das besonders der Fall ist?
Ich bitte mal unsere Technikabteilung, das hier im Blick zu behalten, weil Herr Bayer hatte zwischendurch mir jetzt hier gerade geschrieben, dass Herr Schmidt auch nicht zu hören war, nur dass wir das vielleicht laufend gegenchecken, ob es funktioniert oder nicht. Wir gehen jetzt in die Beantwortung und dann ist im nächsten Block Herr Rams, wenn die Technik klappt, der Erste, der dann das Wort hat. Bitte schön.
Gerne. Zu der ersten Frage, nationale Sicherheitsstrategie, Dachdokument, wichtiger Aufschlag, was ist jetzt noch erforderlich? Ich würde zustimmen, dass es erforderlich ist, auch wenn andere Nationen zum Teil sehr viel schmalere nationalere Sicherheitsstrategien haben vom Umfang, dass wir weitermachen müssen und weiter nachdenken müssen, was sind die Felder, die ein besonderes Interesse haben und was müssen wir für diese Interessensausrichtung hinterlegen an Informationen, an Gedanken, aber vor allem auch an Ressourcen und an Zusammenarbeit über Ressortgrenzen hinweg. Was braucht es denn dafür eigentlich, um in ein Kontinuum zu kommen, in einen laufenden Prozess und nicht ein One-off? Insofern da ja volle Zustimmung. Zu der zweiten Frage des Unterschieds zwischen einer zivilen Organisation und einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Eine, ohne jetzt die Definition hier abrufen zu können, aber eine zivilgesellschaftliche Organisation hat ja mit gutem Grund eine ganz bestimmte Perspektive, ein ganz bestimmtes Themenfeld, was es vertritt. Dafür ist es ein Akteur, dafür macht es Advocacy. Und eine zivile Organisation im Unterschied dazu hat auch ein bestimmtes Mandat, besteht aber aus Personen vor allem, die einen zivilen Hintergrund haben im Gegensatz zu Militär oder Polizei. Und insofern gibt es von der Verfasstheit schon Unterschiede. Und ja, der Begriff Spoiler ist sicherlich schwierig, aber in einer Konflikttransformation kann es immer wieder im Prozess natürlich Aushandlungen und Rückschläge geben. Und es gibt sehr legitime Interessen von Akteursgruppen, die sagen, so und so ist der Kompromiss noch nicht gut genug und dann muss man nachverhandeln. Aber ich glaube doch, dass wir auch Konflikte erlebt haben oder erleben, in denen es ein echtes Interesse gibt, diesen Konflikt am Laufen zu halten, auch auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Und für diesen Teil habe ich mir diesen Begriff erlaubt.
General von mir. Zusammenarbeit mit Justiz ist ein großes Thema, ist auch aktuell ein großes Thema, war in Afghanistan eigentlich auch ein Thema, auch durchaus auf der taktischen Ebene, weil die Tatsache, dass ich einen Polizisten oder einen Soldaten ausbilde, handwerklich wie eine Festnahme zum Beispiel durchführt, ist eine Sache. Aber wie kriege ich es hin, dass es dann auch einen rechtmäßigen Haftbefehl gibt, dass hinterher die Justiz die in Gewahrsam genommene Person übernimmt, ein Strafverfahren durchführt und dann gegebenenfalls auch in ein Vollzugsverfahren führt, ohne dass gegen Zahlung irgendeines Geldes oder weil man zufällig jemanden kennt, der ein bisschen höher gestellt ist, die Person dann gleich wieder freigelassen wird. Das ist etwas, was tatsächlich bei der Beauftragung von Streitkräften aus meiner Sicht zu berücksichtigen ist, was aber die Streitkräfte als Aufgabe selber nicht leisten können. Wir können kein Justizsystem aufbauen. Selbst wenn ich sage, ich habe ja einen Rechtsberater, ich hatte es ja eben dargestellt, die Ressourcen der Rechtspflege für solche Arbeiten sind einfach nicht vorhanden. Und der Auftrag der Rechtspflege ist auch ein anderer, also Rechtspflege der Bundeswehr ist ein anderer. Das müssen letztendlich zivile Organisationen leisten. Was wir machen können und wo wir im Moment auch auf der operativen Ebene uns tiefschürfend Gedanken drüber machen, ist, wenn wir zum Beispiel Ausbildungseinsätze kriegen, das müssen ja nicht zwingend mandatierte Einsätze sein, aber wenn wir beispielsweise Streitkräfte anderer Nationen irgendwo ausbilden, insbesondere in einem Bereich, wo es um so, sagen wir mal, so gendarmeriemäßiges Verhalten geht, also wo es zum Beispiel eben auch um Festnahmen kommen kann, versuchen wir mitzudenken und dann auch zumindest anzutriggern bei denen, dass sie nicht nur auf ihren originär militärischen Auftrag gucken, sondern immer auch das Ganze sich abspielt im jeweils gegebenen Justizsystem des Landes, in dem das stattfindet. Das muss abgestimmt sein. Und das ist so eine Art vertikale Integration und horizontale Integration. Das heißt, die Kräfte müssen nicht nur mit ihrem eigenen Verband arbeiten, sondern die müssen mit den anderen Streitkräften, die dort sind, zusammenarbeiten und koordiniert werden. Sie müssen aber auch in die anderen Institutionen, eben gerade auch in die zivilen Organisationen integriert werden. Das ist, je nachdem, wie die Infrastruktur in einem Land ist, eine Herausforderung. Und letztendlich kann das Militär das nicht wirklich leisten, weil wir nur die militärische Ausbildung machen können. Wir können aber nicht quasi dafür sicherstellen, dass auch das Umfeld komplett passt, also insbesondere das Zivile nicht. Aber wir haben das auf dem Schirm, weil es für uns eben Auswirkungen hat. In Afghanistan hat sich das gezeigt. Es sind Personen festgenommen worden durch die afghanischen, von uns beratenden oder begleiteten Sicherheitskräfte. Die waren nach einem halben Tag wieder frei. Das ist nicht Ziel der Sache und dafür ist das Risiko auch zu groß. Aber das ist eine Sache, die kann Militär nicht lösen. Die andere Frage, operative Planung. Es ist eigentlich vorgesehen, dass in der Operationsplanung, also auf strategischer und auf operativer Ebene, auch rechtliche Beratung vorhanden ist. Das gibt es grundsätzlich auch. Diese Operationsplanung, also das Erstellen von sogenannten Operationsplänen, wird zunehmen. Es gibt da diesen Anteil ECHO drin, der die ROE letztendlich enthält. Die ROE sind jetzt aber nicht zwingend der rechtlich spannende Teil, weil da vor allen Dingen politische operative Vorgaben auch eine Rolle spielen, Recht auch, aber eben nicht ausschlaggebend. Der spannende Teil ist eigentlich der sogenannte Annex Alpha Alpha, also Doppel A, der die rechtlichen Rahmenbedingungen nochmal definiert. Und wenn Sie jetzt eine Vorstellung haben, wie das bei der militärischen Planung aussieht, Sie kriegen einen Auftrag, einen strategischen Auftrag, und idealerweise haben Sie zu dem Zeitpunkt auch schon einen rechtlichen Rahmen für diesen Auftrag. Sicherheitsratsresolution, da steht dann drin, der Auftrag noch mal genauer definiert und meistens with all necessary measures, also ich darf alles tun, was notwendig ist, um das durchzuführen. Ich habe möglicherweise im Bundestagsmandat noch mal Vorgaben, wie weit ich gehen darf, welche Kräfte ich einsetzen darf und so. Und diese relativ breiten, abstrakten, strategischen Vorgaben muss die operative Ebene in ihrem Plan runterbrechen, sodass die taktische Ebene, die das hinterher ausführt, damit arbeiten kann. Das ist quasi eine Dolmetscherfunktion. Und die Bedeutung der Rechtsberatung darin, die nimmt immer mehr zu, jetzt auch gerade im Hinblick auf LVBV. Früher bei Übungen wurde alles, was irgendwie völkerrechtlich relevant ist, nicht gespielt. Ja? Kriegsgefangenenwesen, die Frage, kommt es zu Kriegsverbrechen, wie gehe ich damit um? Das hat bei einer militärischen Übung, also im Kalten Krieg, eigentlich keine Rolle gespielt. Jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, auch aus den Erfahrungen der Ukraine. Ich habe selber mit ukrainischen Rechtsberatern gesprochen, was die für Erfahrungen haben. Und diese Erkenntnis, die man gewinnt, was jetzt tatsächlich an Rechtsberatung in einem heißen Konflikt wie ein internationaler offener Konflikt wie ein Krieg in der Ukraine, aber eben auch bei solchen Einsätzen wie Afghanistan notwendig ist, das Verständnis wächst immer mehr und die Bedeutung wird immer mehr anerkannt. In der Vergangenheit war es, wie gesagt, so, man hat einen Rechtsberater aus seinem Wehrdisziplinarjob rausgezogen, ihn in den Einsatz geschickt mit mehr oder weniger, anfangs eher rudimentärer, hinterher ist sie immer besser geworden, aber mit einer Ausbildung, die generell sich ein bisschen damit beschäftigte, was ist eigentlich Einsatzrecht und so, aber wirklich Praxis in der Arbeit. Wie berate ich einen Kommandeur, wenn ich um 2 Uhr nachts in eine Operationszentrale gerufen werde und gucke mir dann so ein Full-Motion-Video an und der fragt mich, dürfen wir da jetzt schießen, dürfen wir nicht schießen, dann habe ich keine Zeit, mir ein Rechtsgutachten zusammenzuschreiben oder Kommentare zu wälzen oder jemanden anzurufen, der sich auskennt, sondern dann muss ich da beraten. Und diese Ausbildung für genau diesen Beratungsjob, der ist eben im Laufe der Entwicklung des ISAF-Einsatzes, aufgrund der Lageentwicklung da natürlich, aber jetzt eben im Hinblick auf LVBV ist diese Bedeutung eklatant größer geworden.
Vielen Dank, Herr Hausmann. Ich habe jetzt für die nächste Runde Herrn Rams, aber es wären auch noch weitere Wortmeldungen möglich. Herr Vollmer meldet sich noch. Erstmal Herr Rams, wir hoffen, es klappt jetzt.
Herr Vorsitzender, ich starte einen neuen Versuch und hoffe, dass Sie mich hören können. Ich bedanke mich bei Frau Rehgang und bei Herrn Hausmann für Ihre Ausführungen und auch die Beantwortung der Fragen. Frau Rehgang, ich habe eine ganz kurze Frage an Sie. Sie haben vorhin die Rolle des CIF beschrieben mit Blick auf Erfahrungsaustausch, Ausbildung zwischen verschiedenen Organisationen und dergleichen. Gibt es sowas auch auf der internationalen Ebene? Beispielsweise gesponsert durch die Vereinten Nationen, dann verbunden mit der Frage, ob sowas auch beim ISAF-Einsatz beispielsweise durch UNAMA oder andere praktiziert worden ist. An Herrn Hausmann, Sie hatten bei Ihrer letzten Fragenbeantwortung ein bisschen dargelegt, wie die Rules of Engagement entstehen als Annex Echo für den Operationsplan auf der strategischen Ebene. Und Sie gehen dann zur operativen Ebene über, die Sie nach Deutschland zugeordnet haben. Das hat mich ein bisschen überrascht. Die gleiche Aussage gilt auch für die Erstellung eines Operationsplans, was den Appendix Alpha Alpha angeht, hinsichtlich des internationalen Rechts. Das erfolgt auf der strategischen Ebene, wird beim NATO-Rat gebilligt. Also auch die Rules of Engagement haben, wenn sie von der NATO kommen, bereits die deutsche Zustimmung auf Botschafter- und militärischer Vertreterebene. Es geht dann weiter, wird umgesetzt über den operativen Bereich der NATO und geht dann erst in den nationalen Bereich, wobei die NATO im Regelfall davon ausgeht, dass diese Rules of Engagement eingehalten werden. Deutschland hat, das wissen Sie sicherlich auch aus Ihrer Zeit, bei dem NATO Rules of Engagement trotz der Zustimmung auf der Ebene des NATO-Rates bisweilen sehr häufig und sehr viele Caveats eingelegt, die dann mühsam wieder abgearbeitet werden müssen. Sehen Sie eine Chance in der Zukunft, dass beispielsweise auch gerade beim Thema LVBV, Bündnisverteidigung, sich dann Deutschland an die Rules of Engagement der NATO hält oder werden die dann wieder mit Caveats versehen? Zweite Frage im selben Zusammenhang. Die Befehlshaber, die Sie zum Teil auch noch kennen, ich fange an mit David McKiernan, ich gehe weiter über Stan McChrystal, David Petraeus und ganz zu Anfang auch der Vorgänger von David McKiernan, haben Tactical Directives herausgegeben für alle Soldaten, die ihrem Kommando unterstanden. Und ich hatte den Eindruck in einigen Bereichen, dass diese Tactical Directives A, bei deutschen Soldaten nicht bekannt oder möglicherweise auch im Wege der Befehlskette nicht entsprechend beachtet worden sind. Welche Rolle spielen diese Tactical Directives der Befehlshaber ISAF mit Blick auf die deutschen Kontingente? Wie haben Sie das wahrgenommen? Danke schön.
Vielen Dank, Herr Vollmer und Herr Nachtwey.
Frau Dr. Irrgang, ich habe noch eine Frage, weil Sie die Nationalsicherheitsstrategie ja so hervorgehoben haben, zu Recht, wie ich meine. Da sind ja 129 Handlungsempfehlungen drin. Insgesamt 13 weitere Strategien, die zu erarbeiten sind. Davon sind, glaube ich, 3 bisher abgearbeitet worden. Frage, wird es nicht sinnvoll, diese Nationalsicherheitsstrategie in einen, wie auch immer, zeitlichen Ablauf zu überführen, sodass sie alle 2 Jahre überprüft wird, ob das erreicht worden ist, was man sich an Zielen gesteckt hat, ähnlich wie es in den USA ja auch ist. Und zweitens, es muss ja noch einer koordinieren. Können Sie bitte Ihre Vorstellung sagen zu der Idee eines nationalen Sicherheitsrats? Danke.
Und Herr Nachtwey.
2 Fragen. Die erste an Herrn Hausmann. In Afghanistan hat es ja über etliche Jahre erhebliche Verunsicherung bei den Soldaten gegeben, im Fall Checkpoint und dann Schussabgabe und dadurch also Zivilopfer. Und dann staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Und das hat sich dann aber eben geändert, also als der Konflikt, also als bewaffneter Konflikt sozusagen anerkannt war. Gut, einerseits so Zusammenarbeit mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft und so, das hat sich ja offensichtlich gut entwickelt. Aber war das dann im Fall Mali dann inzwischen auch einigermaßen geregelt oder hing dann in der Luft weiterhin sozusagen eine gewisse Unsicherheit? Und Frau Irrgang, zum Bereich Personalbedarf und Verfügbarkeit, also von Zivilexpertinnen und Experten, ist Deutschland also angesichts des Bedarfs von Friedenseinsätzen ausreichend aufgestellt? Und welche Konsequenzen ergeben sich möglicherweise aus den Anforderungen des Civilian Compact? Dankeschön.
Frau Dr. Irrgang, wenn Sie möchten.
Gerne. Zunächst die erste Frage, was die Einsatzauswertung bei internationalen Organisationen angeht. Nach meinem Kenntnisstand, ja, Einsatzauswertung ist Teil einer Standing Operating Procedure, auch in Friedensmissionen. Aber die Erkenntnisse, die dort intern gewonnen werden, liegen CIF nicht vor. Die liegen bei den Organisationen. Und ich könnte mir vorstellen, dass je nach Entität, auch je nach Führungspersönlichkeit, das mehr oder weniger intensiv oder vielleicht auch mal weniger intensiv gelebt wird. Das ist eine Vorgabe. Aber wie gesagt, die Erkenntnisse, die Auswertungen liegen mir nicht vor. Charmant ist immer, wenn es gelingt, organisationsübergreifend Einsatzerfahrungen auszuwerten und zum Beispiel zu vergleichen, wie funktioniert das Themenfeld politische Beratung oder Waffenstillstandsmonitoring bei der einen oder anderen internationalen Organisation. Und das ist etwas, wo wir uns versuchen, immer hilfreich einzubringen, weil wir diesen Erfahrungsaustausch über die Organisationen hinweg klug finden. Die nationale Sicherheitsstrategie, ich möchte Ihnen auch recht geben, Arbeit ist ja Leistung in Zeit. Und wenn man ein großes Projekt vor sich hat, macht es sicherlich Sinn, die Prioritäten zu definieren und sie in eine zeitliche Abfolge zu bringen, um sie dann abzuarbeiten. Und meine persönliche Einschätzung ist, ja, ich hätte einen nationalen Sicherheitsrat sehr gut gefunden, weil wir dann, persönliche Meinung, ein Gremium gehabt hätten, einen Körper gehabt hätten, wo diese Fäden zusammenlaufen. Was den Bedarf angeht von ziviler Expertise, der Civilian Compact für die GSVP, ich glaube, dass Deutschland da wirklich zu Recht ein Musterschüler ist. Wir sind sehr gut vertreten. Ich spreche jetzt zu dem Feld der Sekundierungen. Da ist Deutschland wirklich vorne mit dabei, aus meiner Sicht auch mit gutem Grund und sollte es weiter bleiben. Und die Bedarfe, die gibt es auch immer wieder neu, weil leider die internationalen Organisationen, auch die EU in ihrem Core-Budget bestimmte Funktionen nicht abgebildet hat, die gut wären, wenn sie wirklich da wären und die dann über sekundierende Organisationen oder Länder kompensiert werden können. Insofern, der Bedarf bleibt bestehen.
Vielen Dank. Herr Hausmann.
Ja, Herr General Rams, Operationsplan NATO, Sie haben natürlich recht, der wird auf multinational, sprich auf NATO-Ebene geschrieben. Aber es gibt ja auch nationale Operationspläne und es gibt auch deutsche Beteiligung, gegebenenfalls in den entsprechenden Kommandos der NATO, wo sowas geschrieben wird. Oder ich habe selber für die EU mal gemacht in Ulm. Der wesentliche Punkt ist, ich brauche Rechtsberater-Expertise bei der Erstellung dieses Operationsplans, der rechtliche Fragestellungen damit beantworten kann. Und egal, ob es die NATO oder die Nation macht, der wesentliche Punkt ist, die relativ allgemeinen strategischen Vorgaben müssen auf operativer Ebene runtergebrochen und operationalisiert werden, damit die taktische Ebene es hinterher ausführen kann. Das gilt unabhängig davon, wo ich diese Operationspläne im Einzelfall erstelle. Sie wissen es, wir haben in Deutschland einen Operationsplan Deutschland oder sind dabei, den zu schreiben für den Bereich LVBV. Da gilt das ganz genauso wie bei den Operationsplänen der NATO. Zu den Caveats. Ja, Caveats sind für die militärischen Führer unter Umständen auch für die Juristen im Einsatz ein Pain in the Ass, weil ich tatsächlich eine Liste habe, wo ich nachschauen muss, welche Nation darf welche Dinge nicht machen. Aber das ist halt in einem multinationalen Einsatz so, dass unterschiedliche Nationen unterschiedliche rechtliche, vor allen Dingen aber politische Vorgaben haben. Und meines Wissens waren die deutschen Caveats nie in irgendeiner Form so, dass sie den Einsatz oder den Einsatz der deutschen ISAF Kräfte behindert hätten. Sie betrafen im Wesentlichen Zustimmungspflicht des Bundestags, dass sich klarstellen muss, der Bundestag entscheidet letztendlich über den Einsatz, kann ihn auch zurücknehmen. Es war eine Definition des Auftrags, weil deutsche Kräfte nicht mit Counter-Narcotic-Maßnahmen betraut waren. Aber dass wir gesagt hätten, bestimmte Dinge, die dort vorgegeben sind, die machen wir nicht, stand da meines Wissens nie drin. Tactical Directive, genau, waren genauso bekannt, waren auf operativer Ebene im Einsatzführungskommando bekannt. Wir haben die immer, sobald sie bekannt wurden, ausgewertet, weil es natürlich in die Ausbildung einfließen muss. Auf der Ebene Regional Command waren die natürlich bekannt und wir haben die auch in unsere Handlungsausbildung vor Ort mit reingenommen. Wir haben die in die Handlungsprozesse, später in Bitgosch waren die ständig Thema, zusammen mit den Vorschriften, die ja auch angepasst und verbessert wurden, um die Handlungssicherheit der militärischen Führer zu verbessern. Gewässern, da ist das alles mit eingelaufen, das war bekannt. Damit schließen Sie natürlich nicht aus, dass irgendjemand, der handelt, sich in den Regeln nicht auskennt oder sie auch einfach ignoriert oder nicht anwendet. Das passiert. Aber das kann man letztlich nicht ausschließen. Wichtig ist, dass diese Dinge in die Ausbildung mit eingenommen und dort umgesetzt werden, was aber also nach meiner Erinnerung passiert ist und im Laufe der Einsätze deutlich verbessert worden ist. Der letzte Punkt von der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Ja, das ist halt für Soldaten gerade am Anfang total unbekannt gewesen, dass ich, wenn ich offen nach meinem Dafürhalten im Rahmen meiner Vorgaben meine militärische Gewalt anwende, an einem Checkpoint beispielsweise entsprechend den Vorgaben dort eskaliere, dass trotzdem eine Staatsanwaltschaft sich das hinterher angucken will und ermitteln will. Das musste man den Soldaten erklären. Es hat auch meines Wissens jedenfalls kein Verfahren gegeben, das nicht eingestellt worden wäre im Nachhinein durch die Staatsanwaltschaften. Die haben sich insbesondere auch im Hinblick auf die Verantwortung des Internationalen Strafgerichtshofs, gerade der Generalbundesanwaltschaft, sehr ausführlich mit ihren Ermittlungen beschäftigt und teilweise sehr ausführliche Einstellungsbeschlüsse geschrieben. Wenn man weiß, wie ein Einstellungsbeschluss einer Staatsanwaltschaft im Strafverfahren in Deutschland aussieht, sind die um Längen umfangreicher. Eben gerade im Hinblick darauf, dass ich auch nach außen kommunizieren will, Achtung, da wird nichts vertuscht oder verdeckt, sondern das wird ordnungsgemäß untersucht. Die Zusammenarbeit Rechtsberater mit den Staatsanwaltschaften, also Rechtsberater-Einsatzführungskommando mit den Staatsanwaltschaften war immer gut, ist ständig verbessert worden. Wir haben uns regelmäßig mit den Staatsanwaltschaften, gerade mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Kempten dann, aber auch mit dem Generalbundesanwalt getroffen, gegenseitig ausgetauscht, Rechtsansichten ausgetauscht. Teilweise haben wir es denen ermöglicht, dass sie mit in die Einsatzgebiete fahren konnten, unter anderem Mali, aber ja, ich glaube Mali oder auch mal auf dem Schiff mitfahren können, um sich so ein Bild von der Einsatzrealität der Soldaten zu machen, was bei den Staatsanwaltschaften sehr gut angekommen ist. Das hat gut funktioniert. Mir macht ein bisschen Sorge, wie das jetzt im Rahmen LVBV weitergeht mit dem neuen operativen Führungskommando. Denn jetzt ist ja beschlossen, dass die Zuständigkeit in truppendienstlichen Angelegenheiten auf die Leitkommandos, auf die Dimensionskommandos oder die Teilstreitkräfte gehen soll, dann werden wir wahrscheinlich diese Funktion als Single Point of Contact für die Staatsanwaltschaften so nicht mehr wahrnehmen müssen. Das heißt, diese Arbeitsbeziehung, dieses Kennverhältnis, aber auch diese Routine im Umgang, wie arbeite ich einer Staatsanwaltschaft zu, wenn irgendwas schiefgegangen ist, sei es, dass ein deutscher Soldat verletzt oder getötet wurde, aber auch selbst wenn oder auch wenn deutsche Soldaten selber von der Schusswaffe Gebrauch machen mussten. Wie arbeite ich dazu? Welche Bedürfnisse haben die? Wie kann ich die unterstützen? Das muss dann als Erfahrungswissen dann in den neuen Dimensionskommandos oder in den Teilstreitkräften jetzt erst aufgebaut werden.
Das dazu. Danke. Für die Abschlussrunde habe ich jetzt eine Wortmeldung, Frau Tückner-Bauer.
Ja, vielen Dank. Zur Thematik Ermittlungsverfahren gegen Soldatinnen und Soldaten haben Sie dankenswerterweise schon geantwortet, sodass ich auf meine Frage aus der ersten Runde zurückkomme, die offen geblieben ist. Es geht um Stehzeiten bei der Führungsebene. Ich meinte, es geht viel Wissen und viel Erfahrung und vor allem viel Vertrauen verloren. Ließe es sich denn rechtlich machen, dass die Führungsebene eben länger dort im Einsatzort ist? Danke.
Ich gucke noch mal in die Runde. Gibt es noch Nachfragen? Das scheint nicht der Herr Wundrak, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ganz kurze Nachfrage. Es wurde mehrfach von beiden auf Evaluierungen hingewiesen. Die Evaluierungen sind natürlich eine echte Herausforderung, insbesondere wenn konkrete Zielvorgaben fehlen. Also auf der einen Seite weigern sich natürlich auch Akteure, wenn sie durch Mandatierung und durch Befehlsgebung zu eng im Einzelnen in ein Korsett gepresst werden. Auf der anderen Seite sind Evaluierungen nur dann wirklich umsetzbar, wenn sie sich an etwas Konkretem auch messen lassen. Da würde ich gerne Ihre Sichtweise der Dinge hören.
Herr Rams, war das noch eine neue Wortmeldung?
Herr Vorsitzender, das ist im Prinzip eine Beantwortung der Frage von Frau Türk-Nachmauer. In ganz kurzer Form. Über die Stehzeit der einzelnen Soldaten auf den verschiedenen Führungsebenen im Einsatzland, beispielsweise in Afghanistan, wird politisch entschieden. Das hat man mit ganz kurzen Stehzeiten für den normalen Mannschaftssoldaten von 4 Monaten angefangen, ist dann verlängert worden auf ein halbes Jahr. Und zum Beispiel haben wir Chefs der Stäbe gehabt im Headquarter ISAF, die ein ganzes Jahr da geblieben sind. Alles politische Entscheidung.
Vielen Dank. Und dann Herr Nachtwey abschließend.
Entschuldigung, noch eine kurze Nachfrage, nämlich zur Verfügbarkeit, und zwar zur schnellen Verfügbarkeit. Weil ja also eben auch in unseren Beratungen haben wir auch festgestellt, ja gerade in der Startphase eines Einsatzes wäre es ja wichtig, also eben, dass schnell auch entsprechende zivile Kräfte da sind und nicht also eben dann im Laufe der Monate danach kommen. Und verbunden ist das ja auch damit, die Anforderung, dass das Militär auf seine Hauptaufgaben, militärischen Aufgaben sich konzentrieren kann. Aber wie sieht es jetzt im zivilen Bereich mit schneller Verfügbarkeit in solchen Startphasen aus? Haben wir da überhaupt also einen gewissen Pool für? Dankeschön.
Jetzt ist die Chance für die Schlussstatements.
Soll ich anfangen?
Bitte, fangen Sie jetzt an.
Ja, zur Frage Stehzeiten. General Rams hat es angesprochen, das ist letztendlich eine politische Entscheidung. Was will man machen oder wie will man es machen? Jetzt aus meiner persönlichen Betroffenheit, also als Rechtsberater, ich glaube, mein längster Einsatz war einmal knapp 5 Monate. Und ansonsten war ich immer relativ kurz da. Warum so kurz? Weil ich immer eingesprungen bin für einen Kollegen, der eigentlich eingeplant war für 4 Monate, aber dann aus irgendwelchen Gründen doch nicht kommen oder zumindest nicht die komplette 4 Monate voll machen konnte. Die Herausforderung bei den Stehzeiten ist meines Erachtens gar nicht so sehr die Zeit im Einsatz. Die ist in bestimmten Bereichen, wo ich persönliche Kontakte gerade in die Bevölkerung und so knüpfen muss, ist das immens wichtig, dass da Kennverhältnisse sind und das nicht alle paar Tage wechselt. In anderen Bereichen kann man das sicher anders lösen. Also eine gewisse Flexibilität wäre sicherlich angemessen. Aus meiner Sicht im Bereich Rechtspflege ist vor allen Dingen wichtig, wenn ich einen Zivilisten aus seinem zivilen Beruf oder seiner zivilen Dienstposten, ich bin ja auch bei der Bundeswehr, aber im zivilen Dienstposten, wenn ich ihn da raushole und in einen Einsatz schicke, dann darf ich nicht davon ausgehen, dass ich, keine Ahnung, 4 Monate Einsatz mache und danach wieder meinen Dienstposten weiter fortführe mit den WDA-Akten, die dann dort liegen geblieben sind, sondern da hängt eine Vorbereitung und eine Nachbereitung dran. Wir hatten große Probleme, als das Joint Forces Training Command in Bydgoszcz für die Planung des Einsatzstabes zuständig wurde, die Kollegen, die gerade im Einsatz gewesen sind, nach ihrem Einsatz, ihrem dann genommenen Urlaub, Familien, Kuschelwoche und so weiter, dann als Subject Matter Expert an dieses Kommando zu kriegen, um da das neue Kontingent auszubilden. Wenn das dann einer macht, der vor 2 Jahren schon mal im Einsatz war, hat er natürlich eine Einsatzerfahrung. Das ist aber nicht mehr die Erfahrung, die ich brauche, um den aktuellen Stab auszubilden. Das heißt, ich muss die Erfahrung, die jemand aus dem Einsatz mitbringt, dann auch weiter nutzen. Das funktioniert nicht, wenn ich so Kontingentlösungen habe, wo jemand für 4 Monate geht und dann macht jetzt die nächsten 2 Jahre, habe ich mit dem Einsatz nichts mehr zu tun. Und das wird die Herausforderung jetzt eben bei LVBV sein, wo ich diese Kontingente nicht mehr habe, sondern ich muss die Rechtsberater dafür qualifizieren, mit ihrer Division in ein Einsatzszenario zu gehen, solange das eben dauert. Ich muss dann für einen Personalersatz sorgen. Aber es wird nicht funktionieren, dass ich sage, der geht jetzt für 3 Wochen und dann wechseln wir das irgendwie durch. Aber das ist letztendlich eine politische Entscheidung, wie das gelöst wird. Verfügbarkeit, genau das Gleiche. Ich muss sie ausbilden. Wir haben jetzt bei NATO Response Force, NRF, hatten wir kurze Notice-to-Move-Zeiten. Das heißt, ich kriege eine Alarmierung und habe dann, keine Ahnung, 5 Tage Zeit, um mit meinen Kräften zusammen im Einsatz zu sein. Wenn man weiß, wie lange es dauert, um einen zivilen Rechtsberater zu militarisieren, das heißt, in den Soldatenstatus zu geben, Vorbereitungen und Untersuchungen und Ausbildung, was da alles dran hängt, wird das so nicht funktionieren. Da muss man pragmatische Lösungen finden. Das hat man geschaffen mit sogenannten aufschiebend bedingten Heranziehungsbescheiden. Ich hatte tatsächlich einen Heranziehungsbescheid, der nicht aktiviert war. Das heißt, ich war kein Soldat, aber mit einem Telefonanruf hätte der aktiviert werden können und mit diesem Telefonanruf wäre ich dann in den Soldatenstatus gewechselt. Total geniale Lösung. Das muss man halt gucken, ob man sowas verstetigen kann, weil da hängt natürlich auch was dran, weil der Statuswechsel für einen zivilen Bundeswehrangehörigen ist freiwillig. Das heißt, der muss erstmal zustimmen, dass er das will. Und will ich tatsächlich quasi für Monate, Jahre auf Abruf bereitstehen, da muss ich Kolleginnen, Kollegen finden, die bereit sind, das zu machen. Aber anders werde ich jemanden nicht kurzfristig im Soldatenstatus in Einsatz kriegen. Das heißt, ist sehr vom Goodwill und vom Mindset der Personen abhängig, die da mitspielen. Evaluierung, Evaluierung ist ein Riesenthema. Ich denke, der wesentliche Punkt bei der Evaluierung ist es, vorher den Auftrag richtig festzulegen, weil ich aus dem Auftrag ableiten muss, welche Kriterien es gibt, dass dieser Auftrag erfolgreich durchgeführt wurde, eben auch nicht. Wenn ich den Auftrag nicht genau bestimme, kann ich letztendlich tun lassen, was ich will. Ich werde nie bewerten können, war es jetzt sinnvoll oder nicht. Das ist die Herausforderung bei der Evaluierung. Es sollte nicht, was Bürokratien so an sich haben, in so einen Bürokratie-Papierkram-Stabskrieg ausarten, wo ich jeden Tag seitenweise irgendwelche Kreuzchen machen muss. Das kann man aber, denke ich, pragmatisch lösen, auf der operativen Ebene nicht zuletzt. Aber die Voraussetzung ist, dass ich einen klar definierten Auftrag für den Einsatz habe, den ich auch bewertbar machen kann.
Ich fange auch mit der Frage der Evaluierung an. Evaluierung halte ich für besonders wichtig, gerade im Bereich der internationalen Friedensmissionen, auch wenn es um den deutschen Beitrag geht. Was tragen wir eigentlich bei? Warum macht es einen Unterschied, dass wir dort sind? Was passiert, wenn wir nicht dort sind? Ich habe auch eine Neigung, Ihnen zuzustimmen, dass wir statistische Selbstvermessung vermeiden sollten. Aber Evaluierungen müssen stattfinden. Und ich stimme zu, entscheidend ist die Frage, was evaluiere ich? Wer evaluiert es? Ist eine Unabhängigkeit gewahrt? Und ich würde aber auch sagen, dass die Frage von, wie kann auf wechselnde Lagen reagiert werden, wie flexibel ist eine Organisation, sich auf etwas Neues einzustellen, das können dann Sonderaspekte von der Evaluierung sein, die auch abweichen können zu dem großen Ziel, was sollte eigentlich die Institution beitragen. Ich glaube, es ist auch entscheidend, dass wir Zeiträume anschauen und beachten, wenn wir überlegen, wie lange es braucht, Konflikte oder Kriege tatsächlich zu beenden. Dürfen die Phasen, in denen man schaut, was ist erreicht worden, nicht zu knapp und zu kurz bemessen sein. Und was Sie sicherlich schon oft als Beispiel gehört haben, was mich aber mal sehr beeindruckt hat aus dem UN-Kontext, ist, dass die UN mal gesagt hat, wenn Kriege und Konflikte da sind, das kann man sich vorstellen wie einen großen Lastwagen in einer Schräglage, der an einem Berghang steht. Und wir sind die Organisation, die den kleinen Keil reintreibt, dass dieser Lastwagen nicht runterrutscht. Und dann zu evaluieren, wie gut wir das machen. Wir sind schon glücklich, wenn er nicht runterrutscht. Aber es ist ganz klar, wenn der Keil weg ist, dann passiert die Katastrophe. Und das sehen wir an verschiedenen Orten der Welt leider momentan. Zweite Frage nach den Stehzeiten. Ich weiß nicht, ob die auch für uns galt, aber die zivilen Expertinnen und Experten des CIVs haben Jahresverträge, die gebunden sind an das Mandat der aufnehmenden Einrichtung. Aber wenn die aufnehmende Einrichtung, die UN oder die NATO oder die EU oder die OSZE, dieses Personal länger braucht, dann werden die Verträge auch verlängert. Und es ist dann am Ende eine Frage der Arbeitgeberfürsorge, wann man Personen aus so einer Belastung auch rausholt und in einen anderen Einsatz bringt, weil man nicht zu lange in Krisen- und konflikthaften Situationen sein sollte. Und da sind die zivilen Kräfte auf jeden Fall länger exponiert als die Uniformierten. Was die Frage der Verfügbarkeit angeht, es gibt einen sehr guten Expertinnenpool im CIV, mit dem wir sehr, sehr schnell immer bedienen können. Aber wir machen auch die Erfahrung, dass neue Profile gesucht und gebraucht werden, zum Beispiel im Bereich Artificial Intelligence oder Cyber. Und die kriegen wir mehrheitlich noch nicht aus dem Pool bedient. Da haben wir Sonderverfahren. Aber unsere Erfahrung ist, wir bekommen talentierte, gute Menschen interessiert, in diese Einsätze zu gehen, weil es uns, glaube ich, gut gelingt, auch mit großer Unterstützung vom Bundestag, vielen Dank an der Stelle, immer wieder neu zu erläutern, warum es kein nationales Problem gibt, was nicht eine internationale Implikation hat. Und dafür gewinnen wir Gott sei Dank immer noch Menschen, die bereit sind, das zu machen. Danke.
Vielen Dank, Frau Dr. Irgang. Herr Hausmann, vielen Dank für Ihre schriftlichen Stellungnahmen, die wir ja schon bekommen haben, und für Ihre Ausführungen heute. Aber Sie haben ja gemerkt durch die vielen Nachfragen, dass es da ein großes Interesse gab. Und Ihre Positionen werden mit Sicherheit auch weiter in unsere Beratung mit einfließen. Ein großes Dankeschön und alles Gute für Ihre Arbeit. Danke, dass Sie dabei waren.
Ihnen auch herzlichen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe damit diese Sitzung. Wir werden jetzt auch rausgehen aus der Übertragung. Bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die aber online zugeschaltet sind, also die Kommissionsmitglieder meine ich jetzt, bitte drin bleiben oder wieder reinkommen. Dran denken, wir werden um 20:30, also in 7 Minuten, werden wir starten mit dem zweiten Teil unseres Programms heute, nämlich mit den Empfehlungen der Clustergruppe 5. Dann schließe ich erst mal bis hierhin. Danke und bis gleich.